Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Das hier ist die Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands, Landesverband NRW, zum und über den NRW-Lokalfunk. Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 30. Heute geht es um den aktuellen Stand im NRW-Lokalfunk nach dem Auslaufen des Solidarpakts und um die Aussichten fürs kommende Jahr angesichts des zweiten Lockdowns und schwieriger Etatverhandlungen in vielen Sendern. Für diese Folge habe ich gesprochen mit Tobias Schmidt, dem Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, kurz LFM, mit Thorsten Kabitz, dem Chefredakteur von Radio RSG und Vorstandsmitglied im Verein der Chefredakteure und mit Volkmar K., dem Geschäftsführer des DJV NRW. Mit Chefredakteur Thorsten Kabitz hatte ich im Frühjahr schon zum ersten Lockdown ein Interview geführt. Meine erste Frage jetzt: Ob sich irgendetwas verändert hat bei den Sendern im Vergleich zur ersten Pandemiewelle?
Allen Lokalradios, von denen ich weiß, ist die Lage mindestens genauso wie im Frühjahr. Teilweise hat es sich sogar verschärft im Sinne von, man achtet nochmal zusätzlich verstärkt auf den eigenen Schutz. Ich kann das auch ganz authentisch aus eigenem Erleben schildern. Wir haben selber im Oktober die Phase gehabt, da war ich selber zusammen mit drei anderen Kollegen aus meiner Redaktion für knapp zwei Wochen in Quarantäne als Kontaktperson eines positiv getesteten Falls hier im Redaktionsumfeld. Ja, da stellt man dann schon all das, was man vielleicht über den Sommer hinweg dann auch wieder so ein bisschen vorsichtig selber gelockert hatte, dann auch nochmal auf den Prüfstand. Und ich weiß von ganz vielen anderen Sendern, die das mittlerweile genauso tun, wo also ähnlich wie man es im Frühjahr schon hatte, Modelle mit geteilten Schichten, also wo sich Früh- und Spätschicht nicht begegnen oder wo man wirklich nur die festen immer gleichen Teams zusammenarbeiten lässt, sich die Teams also fast gar nicht begegnen. Wir machen es bei uns so, Redaktionskonferenzen auch mit denen, die im Haus sind, finden ausschließlich per Videotelefon statt. Das heißt, jeder sitzt in seinem Büro. Ich weiß von anderen Sendern, die teilweise wirklich nochmal umgebaut, umgestellt haben, also wirklich versucht haben, alle verfügbaren Räume zu nutzen, um ihre Mitarbeiter möglichst weit auseinanderzusetzen. Eben weil es halt dann schnell passieren kann, dass wenn du dich länger als eine halbe Stunde mit jemandem, der dann später möglicherweise positiv getestet wirst, in einem Raum aufhältst, kann selbst ein vermeintlich gutes Hygieneschutzkonzept dann zum Bumerang werden, wenn halt eben dann doch möglicherweise nicht genug gelüftet wurde, man sich zu lange begegnet ist und so weiter. Also das sind Erfahrungen, die uns geprägt haben. Die Kollegen in Hamm, das ging ja auch zumindest durch die Medienfachpresse, da wurden dann Regelungen für Arbeitsquarantänen gefunden. Also das ist schon nochmal eine sehr spezielle und, das will ich an der Stelle auch mal sagen, eine sehr belastende Situation. Wir wissen alle, es ist nicht die einzige Branche, in der man so arbeitet, aber gerade in einem kreativen Beruf wie unserem, so wie unsere normalen Arbeitsprozesse sind, die stark natürlich auch auf Kommunikation ausgelegt sind, ist dieses Arbeiten in dieser Form, sich fast gar nicht mehr zu begegnen, schon eine tierisch starke Belastung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die gesamten Arbeitsprozesse. Und in dieser Konstellation trotzdem dann auch jeden Tag, ja, nicht nur die Menschen zu informieren, sondern auch das ist ja Teil unseres Jobs, gerade in dieser jetzt wieder schwierigen Zeit, in dieser Lockdown-Light-Zeit, ja, vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, die Menschen in der Region emotional mitzunehmen, das ist eine große Herausforderung. Und ich will an der Stelle für mein eigenes Team, aber auch für alle Lokalfunkerinnen und Lokalfunker einfach mal einen ganz großen Respekt sagen, was ihr da alles auf euch nehmt, uns gemeinsam durch diese Zeit zu bringen. Das ist eine tierische Belastung und danke an alle, die da so mitziehen.
Also, die Beschäftigten arbeiten zum Teil unter noch erschwerteren Bedingungen, teilweise im Homeoffice, mit eigenem Equipment und machen einen super Job. Damit die Redaktionen weiterarbeiten konnten, hatte die Landesregierung mit der Landesmedienanstalt im Mai den Solidarpakt auf den Weg gebracht und mit 700.000 Euro für 3 Monate die Leitungskosten für die Lokalstationen übernommen. Das hat geholfen. Allerdings hat das Geld in einzelnen Gebieten gerade mal die Hälfte der Werbeausfälle aufgefangen, sagt Kabitz. Die finanzielle Situation nehmen viele Betriebsgesellschaften aktuell offenbar zum Anlass, in den Etatverhandlungen mit den Veranstaltergemeinschaften massiv zu kürzen. Also da, wo die journalistische Leistung erbracht wird. Dabei ist es gerade sie, die den Sendern Lob durch Hörerinnen und Hörer und mehr Akzeptanz gebracht hat. Die Kürzungen sieht Kabitz kritisch.
Wenn es darum geht, dass da journalistische Leistung in Gefahr ist oder möglicherweise weggekürzt werden soll, dann klar, ist das nichts, was einem gefällt. Also die Situation ist, das kann man sagen, nach wie vor angespannt. In ganz vielen Sendern, das höre ich auch aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis, sind die Etatverhandlungen deutlich intensiver, weil es Forderungen gibt nach Kürzungen, nach Reduzierungen bei den Honorarmitteln, bei den Aus- und Fortbildungsmitteln auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt, das muss man aber auch erwähnen, Sender, von denen ich höre, die relativ unkritische Etatverhandlungen hatten, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder weil es Begehen gibt, die sagen, so, wir stehen das gemeinsam durch und gucken mal, wie wir uns bis ins Frühjahr noch retten können und dann schauen wir weiter, wenn das hoffentlich das Thema Corona mal so langsam hinter uns liegt. Es gibt Betriebsgesellschaften, die auch gut gewirtschaftet haben oder zumindest so gewirtschaftet haben, dass Rücklagen da sind, wo man vielleicht auch etwas entspannter als andere dann agieren kann. Aber wir haben das, ich habe glaube ich selber an der Stelle ja auch schon mal gesagt, es gibt halt auch die Fälle, wo A, entweder die Beteiligung Lokalfunk gut gemolken worden ist die letzten Jahre und jetzt wo auch in anderen Bereichen der Betreiber, Mitglieder der Betriebsgesellschaften, der Druck höher wird. Ja, jetzt natürlich auch da dann versucht wird, die Profite, die Erlöse weiterhin hoch zu halten. Das ist unternehmerisch zunächst mal von außen betrachtet nicht zu kritisieren, aber wirft natürlich nochmal ein Schlaglicht auch auf all die Themen, die uns beschäftigen. Und das kommt dann auch nochmal dazu, da wo sich die letzten Jahre schon abgezeichnet hat, dass es wirtschaftlich enger wird, da, das Bild ist an anderen Stellen schon mal gefallen, wirkt die Corona-Situation tatsächlich jetzt ein bisschen als Brandbeschleuniger und verschärft die Situation.
Das reicht aber nicht als Argument, um flächendeckend zu kürzen, meint Volkmar Kahr, Geschäftsführer des DJV NRW.
Also die Frage, die man den Betriebsgesellschaften stellen muss, ist, warum bauen sie jetzt Arbeitsplätze ab? Warum bauen sie am Ende eines Jahres Arbeitsplätze ab, wo der Lokalfunk über alle Maßen hinaus bewiesen hat, dass er diese Arbeitsplätze und die journalistische Qualität dringend braucht? Wo alle Beteiligten, insbesondere auch die Redakteurinnen und Redakteure, die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gezeigt haben, dass sie ihren Beitrag leisten. Wir haben als Gewerkschaften natürlich die Tarifverhandlungen angestellt. Die Kolleginnen und Kollegen haben gearbeitet, haben weit über das normale Maß hinaus gearbeitet. Die Politik hat versucht, Geld ins System zu schaufeln. Die Opposition sagt zu wenig, wie auch immer. Die LFM hat geholfen, hat gemacht und getan. Und am Ende dieses Jahres gehen die her und auf einmal wird Personal abgebaut, werden freien Etats gestrichen. Wird das, wofür wir ein Jahr lang gekämpft haben, nämlich die journalistische Qualität, ad absurdum geführt. Und ich frage nochmal, warum? Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass an einzelnen Sendern es schlecht geht. Aber das, was wir aus dem System hören, betrifft nicht einzelne Sender, denen es schlecht geht. Das betrifft auch die großen, starken Sender. Ich habe von Bonn-Rhein-Sieg Dinge gehört, den zweitgrößten Sender in Nordrhein-Westfalen. Wir hören solche Situationen aus Ostwestfalen, wo ich mich frage, wo sind die Rücklagen geblieben der vergangenen Jahre? Und das ist etwas, wo die Betriebsgesellschaften die Antwort schuldig bleiben. Warum tun sie das? Aus meiner Sicht tragen die Zahlen das eben nicht. Und wo ich mich wundere auch, wie die Veranstaltergemeinschaften reagieren, die nämlich nicht sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, Momentchen mal, und gegebenenfalls dann Etatverhandlungen auch verweigern könnten und nach dem Zwölftelprinzip weiterarbeiten könnten. Nein, das, was hier gerade passiert, stellt das, was alle, die am System interessiert sind, im letzten Jahr an Solidarität geliefert haben, ad absurdum.
Ein Zwölftelprinzip heißt, werden sich BG und VG nicht einig, muss die BG jeden Monat, für den noch kein Haushalt verabschiedet wurde, ein Zwölftel des Jahresetats aus dem vergangenen Jahr bezahlen. Warum die Betriebsgesellschaften sich so verhalten und was die Veranstaltergemeinschaften zu den Etatverhandlungen sagen, das hat mich auch interessiert. Aber weder BG-Verband noch der Verband Lokaler Rundfunk, also der Verband für die Veranstaltergemeinschaften, standen für ein Interview zur Verfügung. Tobias Schmidt, der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, sagt, dass der Solidarpakt den Sendern geholfen habe, die ersten Monate des Lockdowns zu überstehen. Das Jahr sei wirtschaftlich gesehen natürlich schwierig, aber auch kein Katastrophenjahr. Der Werbemarkt sei national und regional besser gelaufen als befürchtet, nur die lokalen Werbebuchungen waren schlecht. Er habe keine Zahlen gesehen, wonach ein Sender aufgrund Corona aktuell in einer existenzgefährdenden Situation sei.
Natürlich hat Corona bestimmte Effekte verstärkt. Herr Pelzer hat mal gesagt, Corona ist ein Brandbeschleuniger. Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Umschreibung, dass Corona natürlich in ganz vielen Lebenssituationen, aber auch im Lokalfunk NRW, Gutes wie Schlechtes befördert. Gutes im Sinne der hohen Reichweiten, der hohen Akzeptanz für die lokalen journalistischen Angebote. Und Schlechtes immer dort, wo das System vielleicht sowieso, wie soll ich sagen, nur bedingt krisenfest aufgestellt ist.
Zur Info, Uwe Pelzer ist der Vorsitzende des BG-Verbands, der nicht mit mir reden wollte. Zu den Sparmaßnahmen, über die offenbar gerade bei den Sendern gerungen wirkt, sagt LFM-Direktor Schmidt.
Ich habe das, was Sie umschreiben, auch gehört natürlich. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Erstens, zunächst mal sind die üblichen Etatverhandlungen zwischen VG und BG Sache von VG und BG und nicht unsere Sache. Und zum Zweiten ist das auch nicht ganz richtig, nämlich spätestens dann, wenn es um das Volumen der journalistischen Berichterstattung geht und zu Teilen auch, wenn es um die Struktur der dortigen Beschäftigungsverhältnisse geht, ist das Teil der Lizenzen. Und deswegen hören wir sehr aufmerksam, was wir so hören und werden uns das auch angucken, weil es ja möglicherweise so ist, dass man uns gar nicht alles sofort sagt. Und dann wäre es unsere Aufgabe, das genauer herauszufinden.
Das heißt, ein Sender könnte jetzt nicht einfach so Beschäftigte entlassen, weil in den Lizenzvereinbarungen steht, der Sender braucht so und so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um so und so viele Stunden lokales Programm zu machen.
Sehr vereinfacht gesagt, ist das so? Im Detail stimmt das auch nicht ganz, weil das immer davon abhängt, wie sich der Sender sozusagen unabhängig von seiner Lizenz entwickelt hat. Es gibt ja auch Sender, die mehr Personal inzwischen haben, als ursprünglich umrissen war. Aber lassen Sie mich vielleicht einen anderen Punkt herausstreichen und den nehme ich momentan noch, wie soll ich sagen, etwas verwundert zur Kenntnis. Wir haben ja in dieser Krise jetzt gelernt, dass der Lokalfunk Nordrhein-Westfalens und das System eine extreme Anerkennung bei den Hörerinnen und Hörern erfahren hat. Und die Begründung, die ich dazu immer höre, sowohl von den Veranstaltergemeinschaften als auch von den Betreibern, ist die lokale Kompetenz. Die lokale Kompetenz kommt aber, soweit ich Radio verstehe, wahrscheinlich nicht vom Abspielen von Popmusik, sondern vermutlich doch über die lokaljournalistische Kompetenz, die in den Häusern besteht. Insofern würde es mich jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das lizenzrechtlich geht oder nicht geht, wundern, wenn man ausgerechnet diesen USP, dieses Alleinstellungskriterium des Lokalfunks schmälern würde. Das fände ich jetzt nicht nur lizenzrechtlich vielleicht bedenklich, politisch eigentümlich, sondern auch unternehmerisch. Zumindest etwas, wo ich mal ein Fragezeichen dahinter vermerke. Das mag daran liegen, dass ich keine Radiostation leiten muss und es deswegen vielleicht auch gar nicht beurteilen kann. Aber verstanden habe ich es bisher noch nicht.
Viele sagen, die bisherigen finanziellen Hilfen aus dem Solidarpakt reichen nicht. Nun bekommen die Privatsender in NRW zusätzlich 870.000 Euro an Bundeshilfen als weiteren Stabilisierungsbeitrag. Das ist neben dem Lokalfunksystem noch Antenne Pulheim und Lulu FM. Aber auch da kritisieren einige, wie der DJV NRW, Privatradios in anderen Bundesländern bekommen mehr. Was nach NRW fließt, ist im Vergleich zu wenig.
Ja, die Frage ist ja auch zweiteilig zu beantworten. Also ob das reicht, um Probleme des Lokalfunks zu lösen, glaube ich nicht. Nur die stehen hier gar nicht zur Diskussion. Die 870.000 Euro sind eine Corona-Hilfe und sollen insofern die Schäden versuchen abzufedern, die durch die Epidemie entstanden sind. Das ändert nichts daran, dass das System vielleicht mal ganz unabhängig davon ein oder zwei Schwierigkeiten hat. Reicht es für diese Schäden? Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, also die Sonderbeihilfen, die hier jetzt geleistet werden, die Sonderzahlungen, die Bund, Land und Landesmedienanstalt hier leisten, sind nicht dafür da, ein System sozusagen wieder auf Null zu stellen, sondern sie sind dafür da, zu verhindern, dass die vielfältigen Angebote in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Krise einbrechen. Das ist bisher gelungen. Nach allen Zahlen, die ich kenne, genügt das Geld dafür. Wahrscheinlich finden Sie den einen oder anderen Radiogeschäftsführer, der sagt, für meinen Sender reicht das nicht. Aber da müsste man dann schon nochmal die kritische Frage stellen, ist das, was jetzt nicht reicht, tatsächlich Corona-bedingt oder nicht? Also, ich kann Ihnen sagen, ich kenne all diese Zahlen. Ich habe einige der Zahlen, die in den letzten 6 Monaten diskutiert wurden, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Denn, und auch das ist vielleicht fürs Verständnis nochmal wichtig, der Staat und auch wir können und wollen kein Geld allgemein für Medien geben. Medien sind staatsfern organisiert und müssen sich auch staatsfern behaupten. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir Infrastrukturkosten unterstützen und das wiederum mit dem Ziel, Vielfalt zu gewährleisten. Von den Infrastrukturkosten sind, so ist die Vorgabe des Bundeskabinetts, 50% förderfähig. Das tun wir dann auch in der entsprechenden Höhe. Das ist schon mal was. Das ist wie immer, der ein oder andere hätte vielleicht gerne mehr, aber also wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich habe den Eindruck, dass wir das Ziel, nämlich Corona-bedingte Senderschließungen, damit jedenfalls mit erreichen konnten. Aber nochmal, das liegt auch nicht nur am Geld, sondern das liegt vielleicht auch daran, dass einige Stationen auch einfach einen guten Job machen.
Das hören die Redaktionen sicher gerne. Auch wenn die LFM sagt, die Folgen von Corona seien für die Sender nicht existenzbedrohend, sieht es gerade so aus, als würden die Betriebsgesellschaften die aktuelle Situation nutzen, um möglicherweise unrentable Stationen dicht zu machen und dann vielleicht Regionalsender aufzubauen.
Ich meine, jeder, der sich das System anschaut, sieht diese Diskussion. Ich weiß immer nicht, wie viel Substanz die dann wirklich haben. Also die Frage stelle ich ja den Systembeteiligten auch immer wieder, was eigentlich ihr Ziel ist und was sie eigentlich vorhaben. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass dieses System durch große Klarheit in den Antworten besticht. Ob das daran liegt, dass man mir das nicht erzählen will oder ob man das vielleicht selber gar nicht so genau weiß, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Aber lassen Sie es mich vielleicht nochmal sachlicher abarbeiten. Also, natürlich ist es so, und das gilt auch fürs duale System, Unternehmen sind darin frei, ob sie sich irgendwo wirtschaftlich engagieren oder nicht. Dazu können wir niemanden zwingen. Und wenn Gesellschafter von Unternehmungen, auch von Radiostationen für sich sagen, das ist nicht mehr ihr Geschäftsmodell, dann ist das so. Ich nehme dann erstaunt zur Kenntnis, dass das dann so sehr aufs Wirtschaftliche runtergebrochen wird, nachdem man uns ja jetzt 30 Jahre lang erzählt hat, dass das Ganze eine ganz hohe gesellschaftspolitische Relevanz hat und dass man deswegen ja auch das Zwei-Säulen-Modell braucht und es deswegen auch immer so sehr darauf geachtet werden muss, dass dieses System nicht gefährdet wird. Aber als Jurist würde ich sagen, ja, das kann schon sein. Zweitens, eine Veränderung des Systems in seiner Grundkonstitution geht natürlich nicht nur, weil ein Gesellschafter, ein Verlag keine Lust mehr hat. Dadurch schaffen wir nicht das Zwei-Säulen-Modell und auch nicht die Lokalfunkstruktur ab. Was passieren kann, ganz generell passieren kann, ist, wenn eine Vielzahl von Gesellschaftern dieses Engagement nicht mehr tragen würde, dann in der Tat müsste man sich die Frage stellen, womit füllt man das dann? Das ist allerdings ein Zustand, der ist meiner Wahrnehmung nach bisher noch nicht erreicht und das war ja der Aufhänger für unser Gespräch, das sei nochmal klar gesagt, die Auswirkungen von Corona können dafür als Grund nicht ausreichen. Die Auswirkungen von Corona, die wir bisher mitbekommen und die wir bisher feststellen können als Landesanstalt für Medien, sind unangenehm. Sie sind in Einzelfällen brisant, sie sind aber nicht existenziell. Und deswegen muss man umgekehrt auch sagen, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmung Entscheidungen treffen will, die gegen das Engagement im Lokalfunk stehen, dann werden wir das nicht verhindern können. Aber dann gebietet es schon die Ehrlichkeit zu sagen, dass das jedenfalls nicht an Corona liegt, sondern wenn überhaupt Corona nur der Anlass ist, aber nicht der Grund.
Als der Lokalfunk gegründet wurde, sei immer eingepreist gewesen, dass starke Sender eines Verbunds die wirtschaftlich Schwachen unterstützen. Das sagen viele, die damals dabei waren. Dafür hätten die Zeitungsverleger die Erlaubnis bekommen, Lokalsender zu gründen ohne Wettbewerber. Diese Gründungsgeschichte kennt Schmidt natürlich auch.
Was, glaube ich, klar ist, ist, das Lokalfunksystem Nordrhein-Westfalens basiert jedenfalls soziologisch auf einem Prinzip der Solidarität. Deswegen hieß der Solidarpakt auch Solidarpakt. Das Lokalfunksystem Nordrhein-Westfalens ist der engagierte Versuch, lokale Vielfalt zu teilen, ein bisschen gegen die Marktmechanismen zu etablieren und dabei eine lokaljournalistische Tiefe zu erzeugen, die wir sonst nirgends haben. Dafür in der Tat sind verschiedene Versorgungsgebiete zugeschnitten worden, die, ob das so gewollt war oder nicht, aber in der Vergangenheit es in aller Regel ermöglichten, dass die Summe des Engagements am Ende positiv war, selbst wenn mal die einzelne Station nicht so gut abgeschnitten hat. Es mag sein, dass das in der Vergangenheit auch dazu geführt hat, dass man ordnungspolitisch die eine oder andere Entscheidung für dieses System gefällt hat. Man kann solche Solidarprinzipien, die ja viel Volontatives und wenig Legislatives haben, immer aufkündigen, wenn man mit den Folgen leben kann. Wissen Sie, das ist ja wie immer so mit der Freiwilligkeit. Also im Gesetz steht jetzt nicht drin, dass ich auf ewig einem System solidarisch sein muss. Ich verstehe allerdings, erstens weiß ich gar nicht, ob das wirklich der Plan ist. Ich kenne das auch nur als eine von vielen Varianten, die an mich herangetragen wird. Wenn wir konkret mit den Veranstaltern sprechen, muss ich sagen, mein Eindruck ist, die Veranstalter, also auf der Unternehmerseite, weisen natürlich schon auf strukturelle Schwierigkeiten hin. Und sie weisen schon darauf hin, dass bestimmte Verbreitungsgebiete wirtschaftlich extrem schlecht darstellbar sind. Und sie weisen darauf hin, dass der externe Konkurrenzdruck dazu führt, dass man bestimmte Skaleneffekte, die jedes normale Unternehmen heben würde, bei uns extrem schlecht heben kann. Und das stimmt auch alles. Ich entnehme den Äußerungen bisher allerdings nicht, dass sie diese Solidarität sozusagen aufkündigen wollen. Das wäre der Punkt, um den es mir jetzt in den nächsten Monaten geht. Ich glaube, wir sollten versuchen, diesen Solidaransatz zu bewahren. Er hat uns viel Gutes gebracht, ohne dabei blauäugig zu sein. Und dann sollten wir uns schon die Mühe machen, die Punkte, die ja im Detail oftmals nicht falsch sind, uns anzugucken und zu sagen, naja, welche Teile des Systems können wir uns so anschauen, dass wir das Solidarprinzip und die Grundidee des Zwei-Säulen-Modells und der Lokalfunkberichterstattung nicht infrage stellen, sie aber trotzdem ernst nehmen, einfach weil die Wettbewerbssituation sich zum Beispiel durch Anbieter wie Spotify und weitere extrem verändert hat. Und bei welchen Punkten müssen wir sagen, das geht halt nicht, weil damit sozusagen die DNA des Systems zerstört würde. diesen Prozess, sich das so anzugucken und mal auseinanderzuhalten, ob man eigentlich jetzt das ganze System in Frage stellen will oder ob es einem darum geht, dass man punktuelle Lösungen finden möchte, die manchmal auch struktureller Art sind, wäre eigentlich die Aufgabe des Systems. Also in meiner naiven Vorstellung müssten ja eigentlich die Unternehmer und die Veranstaltergemeinschaften zusammen mit Radio NRW um die Ecke kommen und sagen so, wir alle gemeinsam haben ein System, davon haben wir jetzt viele Jahre lang gut gelebt und wir wollen das auch gerne weiterhin betreiben. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass sich die Welt verändert hat und deswegen wollen wir auch ein paar Sachen verändern. Liebe Landesanstalt für Medien, können wir das und das verändern? Und wir können dann sagen, ja oder nein. Und bei den Sachen, bei denen wir sagen, nee, das können wir leider nicht verändern, weil das anders im Gesetz steht, könnte man dann gemeinschaftlich zum Gesetzgeber gehen und sagen, lieber Gesetzgeber, wir würden gerne das System fortsetzen in einer auf die Situation angemessenen Art und Weise. Möchtest du dich bitte mit uns darum kümmern? So, das wäre der Vorgang, so wie ich mir den vorstelle. Der umgekehrte Weg, nämlich dass man denkt, naja, der Gesetzgeber wird das Problem schon lösen, ist einer, den verstehe ich aufgrund meines beruflichen Hintergrundes nicht. Gesetzgeber lösen wirtschaftliche Probleme von Betrieben in aller Regel nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe. Und dass wir als Landesanstalt für Medien das Problem lösen, ist auch unwahrscheinlich, weil wir gar keine Unternehmensberatung sind. Das steht, glaube ich, auch draußen dran. Also, ich würde einen Punkt klar benennen wollen. Das ist das Thema, mit der Ausrede Corona jetzt Strukturveränderungen durchzudrücken und lokaljournalistische Infrastrukturen in Frage zu stellen. Wenn das jemand vorhätte, würde ich mal mit einem großen Fragezeichen versehen, ob das so eine wahnsinnig schlaue Idee ist. Und das Geld, das wir geben, geben wir, damit so etwas nicht passiert. Davon losgelöst würde ich aber ein bisschen, wie soll ich sagen, die Aufregung mal runterfahren, ob tatsächlich jetzt hier das System an und für sich in Frage gestellt werden soll. Das ist so bei mir nicht angekommen, auch nicht seitens der Betriebsgesellschaften. Das glaube ich auch nicht, sondern meiner Wahrnehmung nach stellen die Betriebsgesellschaften punktuell Fragen, die man fragen darf, natürlich, und zu denen man Antworten finden muss. Ich fände es halt total toll, wenn die nicht nur die Fragen stellen würden, sondern auch den Vorschlag machen würden und das am allerbesten mit den VGen zusammen. Das wäre die Grundidee eines solidarischen Lokalfunksystems. Und dann glaube ich, dass sowohl die Landesanstalt für Medien in ihren bescheidenen Möglichkeiten als auch jede Landesregierung, welcher Farbe auch immer, sich diese Punkte mit Sicherheit sehr konstruktiv angucken würde. Die Idee, dass es umgekehrt passiert, finde ich zwar romantisch, aber sehr unwahrscheinlich.
Also, wenn jeder seinen Job machen würde, wäre das System schon weiter. Dass etwas passieren muss, sieht auch DJV-NRW-Geschäftsführer Volkmar Kaso. Die landesweiten DAB-Plus-Frequenzen sind ausgeschrieben, die zweite UKW-Kette kommt, dass Hörer und Hörerinnen zu Streaming-Diensten wechseln, ist auch nicht neu.
Ich bleibe dabei, dass der Lokalfunk an sich ein Erfolgsmodell ist. Das hat auch diese Krise gezeigt, mindestens mal journalistisch, und dass auch die Verankerung in der Region, das Zwei-Säulen-Modell, ein Erfolgsmodell ist. Dass es da überall Bedarf gibt, zu modernisieren, ist auch richtig, aber auch da gilt, das sind Fragen, die an das System lange gestellt wurden. Das sind Fragen, die den Veranstaltergemeinschaften und den Betriebsgesellschaften lange gestellt wurden und wo ich seit Jahren keine Antworten höre und keine Konzepte sehe, wie man in den Lokalradios multimedial arbeitet, dass man Lokalradios so ausstattet, dass sie multimedial arbeiten können, dass man crossmediale Konzepte hat. Das ist alles in den vergangenen Jahren verschlafen worden und das rächt sich jetzt. Eigentlich wird nur gespart. Die einzige Idee, die es gibt, ist Sparen. Und das ist keine Idee. Und nochmal, man muss den Betriebsgesellschaften die Frage stellen, welche Zahlen rechtfertigen, dass das jetzt da gespart wird und warum wird an journalistischer Qualität gespart und warum hat man nicht investiert in zukunftsfähige Konzepte.
Wie es mit dem Lokalfunk weitergehen soll, darüber laufen Gespräche auf vielen Ebenen. Die Landesmedienanstalt spricht mit den Verantwortlichen aus dem System. Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag hat vor kurzem zu einer Diskussionsrunde zur Zukunftssicherung des NRW-Lokalfunks eingeladen und hat eine kleine Anfrage an die Landesregierung zur Situation im Lokalfunk gestellt. Insgesamt ist der Lokalfunk noch nicht abgeschrieben, mein Chefredakteur Thorsten Kabitz.
Ich nehme wahr, es gibt auch aus der Medienpolitik in NRW übergreifend, auf der einen wie auf der anderen Seite, weiterhin große Rückendeckung für das Zwei-Säulen-System. Das wird von keiner Seite, zumindest nicht öffentlich und auch nicht in Gesprächen, die wir führen, grundsätzlich in Frage gestellt. Das ist ja auch erstmal eine gute Nachricht für uns und alle Beteiligten. Und ich nehme wahr, dass die Landesanstalt für Medien mit ihrem Direktor und den Beteiligten da auch mehrfach jetzt schon Gespräche oder Unterstützung angeboten hat, dem Lokalfunk dabei zu helfen oder dabei zu begleiten, die Themen, die vielleicht seit Jahren irgendwie schon so ein bisschen wabern, jetzt mal anzugehen. Insofern will ich an der Stelle gar nicht irgendwelche fixen Punkte setzen oder benennen, sondern würde mir einfach wünschen fürs nächste Jahr, vor Weihnachten darf man sich ja was wünschen, dass die Gespräche dann auch wirklich mal in der Ernsthaftigkeit und grundlegend geführt werden im kommenden Jahr.
Auch zur Zukunft von Radio Ennepe Ruhr laufen Gespräche. Aktueller Stand: Die Westfunk hat sich als Betriebsgesellschaft verabschiedet, die Veranstaltergemeinschaft hat noch keine neue BG gefunden. Ab Januar übernimmt Radio NRW die Frequenz und sendet dann mit ehemaligen Ennepe Ruhr-Beschäftigten ein Programm, das lokal klingen soll. Die Westfunk verkauft aber weiter die Werbung, ohne Kosten zu haben. Das klingt wie der Traum jeder BG. So wird das aber nicht laufen, sagt Tobias Schmidt.
Die Schwierigkeit bei dem System ist, die hat natürlich nicht für die einzelnen Bestandteile eine Ewigkeitsgarantie. Und unser erstes Ziel, wenn eine einzelne Station wirtschaftlich in Schwierigkeiten gerät, weil zum Beispiel der Betreiber rausgeht, was wie gesagt eine unternehmerische Entscheidung ist, die können wir auch nicht verhindern. Also wenn da jemand rausgeht, dann muss es unser Ziel sein, dass wir dafür sorgen, dass die Abdeckung für Nordrhein-Westfalen aber geschlossen bleibt. Weil das Lokalfunksystem Nordrhein-Westfalens sich natürlich auch nur, oder nicht nur, aber jedenfalls zu einem großen Teil als Flächenangebot vermarkten lässt. Mal abgesehen davon, dass die Menschen in der Region ja auch weiterhin ein Angebot bekommen sollen. Dafür gibt es eine sozusagen provisorische Notlösung, nämlich die provisorische Notlösung kann sein, dass die Landesanstalt für Medien diese Lizenz vorübergehend und provisorisch an Radio NRW gibt, damit Radio NRW diese Lücke füllt und dabei darauf achtet, dass der lokale Inhalt so weit wie möglich gewährleistet wird. Selbstverständlich werden wir darauf achten, dass die Gesellschafter, die nicht mehr Gesellschafter sind, dann daran nicht wirtschaftlich partizipieren, dass sie nicht mehr Gesellschafter sind. Sondern das ist ja sozusagen dann eine Solidarleistung des Gesamtsystems und so werden wir es auch behandeln. Also ein Modell, um damit reich zu werden, ohne etwas zu investieren, ist das nicht. Es ist trotzdem ein bedenklicher Vorgang und zwar gar nicht wegen des Verhaltens der BG. Die werden ihre guten Gründe dafür haben und wir haben uns das auch angeguckt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch da nicht den Eindruck, also Sie wissen, dass ich mich manchmal auch über die Betreibergesellschaften ärgern kann, aber da muss ich umgekehrt schon auch sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass das eine leichtfertige Entscheidung ist. Das ist ein extrem schwieriges Gebiet. Man hat sehr viel Verschiedenes versucht und es hat jetzt nicht geklappt. Und das müssen wir dann als Landesmedienanstalt auch hinnehmen. Das ist jetzt erstmal so. Das Ziel ist natürlich, dass wir gucken, ob wir jemand, oder nicht wir, sondern die VG guckt, ob sie jemand anderen findet. Und bis dahin müssen wir eine provisorische Lösung finden. Natürlich stellt sich die Frage, die ich Ihnen auch nicht beantworten kann, was machen wir, wenn das jetzt massenhaft passieren würde? So, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ich meine, das ist ja eine Frage, die muss mir ja auch ein bisschen das System beantworten. Also wenn das gesamte System jetzt sagt, wir haben keine Lust mehr, dann ist das eine Erkenntnis, mit der wahrscheinlich sowohl das Land als auch die Landesmedienanstalt umgehen muss und dann wird uns eine andere Lösung einfallen. Wenn es aber so ist, dass wir nur einzelne Probleme haben, was sein kann, dann wäre es auch im Interesse des Systems, und damit meine ich VG genauso wie BG, das sind ja beide in der Pflicht, sich eine Lösung zu überlegen. Denn das, auch wenn es ein DJV-Podcast ist, sei nochmal gesagt, natürlich ist die Verantwortung, eine sachdienliche Lösung zu finden, nicht alleine bei den BG, sondern auch bei den VG. Und wir wissen alle, dass je nach Sender das Problem auch eher auf der einen oder auf der anderen Seite des Systems liegt.
Was Schmidt damit genau meint, habe ich mir noch einmal erklären lassen.
Also es gibt ja zwei Fragen, die sich stellen in solchen Situationen, nämlich erstens, wo ist das Problem entstanden und wer müsste es jetzt lösen? Dazu gehören ja in diesem System eben immer beide. Keiner der beiden Systemteile kann das alleine machen. So, wenn sich jetzt einer von beiden bockig aufstellt, dann kollabiert's. Und das gibt es in die eine wie in die andere Richtung, wollte ich sagen. Also nicht jede BG macht das in jedem Sendegebiet wahrscheinlich immer so toll, dass das nahtlos funktioniert. Und nicht jede VG macht das immer so. Und nehmen Sie einen anderen Punkt. Wir hatten das ganz zu Anfang gesagt, nämlich die Entwicklung bei den jetzigen Etatverhandlungen. Die Anzeige- und Meldepflicht dazu, die liegt ja auch bei den VG. Also wenn jemand in Schwierigkeiten gerät oder diese kommen sieht, dann wäre es ja auch eine Möglichkeit, dass man die mal äußert. Und damit komme ich noch zu einer kleinen Bitte am Ende. Für die, die es hören, wissen Sie, wahrscheinlich wären wir in diesem System schon einen Schritt weiter, wenn weder Sie noch ich uns so sehr auf die Gerüchte stützen müssten. Sondern jedenfalls meine Telefonnummer müsste ja bekannt sein. Und sollte es in Etatverhandlungen tatsächlich Schwierigkeiten mit der journalistischen Ausstattung geben, dann würde ich doch vorschlagen, kann man uns ja einfach Bescheid geben. Das ist erstens sowieso gesetzlich vorgesehen und zweitens können wir dann auch sehr viel besser helfen und müssen uns nicht so viel auf Gerüchte stützen. Und das meine ich damit, es ist immer auch das Handeln beider Seiten.
Also, mehr Transparenz wäre gut und es wäre schon viel gewonnen, wenn alle an einem Strang zögen und nicht nur mit Forderungen, sondern auch mit Lösungsvorschlägen kämen. Da bleiben wir natürlich dran. Soweit für diese Folge. Alle bisherigen Podcasts und Infos zum NRW-Lokalfunk findet ihr im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk. Und das war auch der letzte Podcast für dieses Jahr. Im Namen des DJV NRW wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest und einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.